Die Saarfrage. Verstehen, was im Land zählt. Das neue Jahr ist da. Die Saarfrage unverändert. Also starten wir. Und zwar mit all den Themen, die uns im vergangenen Jahr bewegt haben, die uns auch in diesem Jahr bewegen werden. Ich freue mich, dass wir wieder in trauter Runde zusammen sind. Herzlich willkommen, lieber Christoph.
Guten Morgen.
Herzlich willkommen, lieber Jorgo.
Guten Morgen.
Wir starten in das neue Jahr aber nicht zu dritt, sondern wir sind zu viert. Wir haben uns nämlich einen Gast eingeladen, die auch gleich viel zu erzählen hat. Sie hat nämlich fast Jahrestag. Und ich freue mich, dass unter uns ist eine Unternehmerin, wie sie im Buche steht. Herzlich willkommen, liebe Stella Pazzi.
Hallo, guten Morgen.
Stella, bevor wir ins Thema einsteigen, erzähl uns doch mal ganz kurz, was man über dich wissen sollte.
Was man über mich wissen sollte. Also, mein Name ist Stella Pazzi. Ich bin Unternehmerin in zweiter Generation. Mein Vater hat 1995 ein IT-Unternehmen im Saarland aufgebaut. Damals mit dieser Vision, das mit dem Internet, das wird mal was Großes. Das hat zum Glück auch funktioniert. Und jetzt, 30 Jahre später, bin ich schon seit 10 Jahren im Unternehmen. Ich habe vor 10 Jahren übernommen, bin deswegen auch ins Saarland zurückgekommen. Wir sind tätig im Bereich der Softwareentwicklung, im Bereich der IT- und IT-Strategieberatung und Digitalisierungsberatung für den Mittelstand. Und ich bin Gesellschafterin und Geschäftsführerin. Ich habe mich jahrelang engagiert bei dem Verband Die Jungen Unternehmer und die Familienunternehmer, war da auch einige Jahre im Bundesvorstand aktiv und ansonsten auch noch im Saarland an diversen anderen Stellen ehrenamtlich engagiert.
Ich habe ja schon gesagt, eine Unternehmerin, wie es im Buche steht, weil sie sich auch gesellschaftlich engagiert. Davon brauchen wir mehr. Und ich habe auch gesagt, es gab quasi vor ziemlich genau einem Jahr einen Aufschlag, Stella, den du medial gemacht hast. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war es die Titelseite bei der Saarbrücker Zeitung. Und es ging um den Transformationsfonds, ein Thema, was uns ja in der Saarfrage öfters schon beschäftigt hat und auch beschäftigen wird. Denn wenn jemand Geld ausgibt und das in hohem Maße und unsere Kinder und Kindeskinder das zurückzahlen sollen, dann muss man kritisch hinschauen. Was ist denn deine Erinnerung an das, was vor einem Jahr war?
Ja, das war ganz interessant. Also es fing eigentlich ziemlich harmlos an, dass ich von der Saarbrücker Zeitung eine Anfrage bekommen habe, im Dezember ein Interview zu führen oder zu geben zum Thema Jahresrückblick, damals 2024. Und auch so mit dieser Perspektive, was soll 2025 kommen? In dem Interview habe ich mich kritisch zum Transformationsfonds geäußert und ursprünglich war eigentlich geplant, dass dieses Interview, sage ich mal, so ein Lückenfüller wird zwischen Weihnachten und Neujahr. Und ich habe mich gewundert, dass der Artikel nicht erscheint und habe mich gefragt, warum wird dieses Interview nicht veröffentlicht? Und irgendwann Anfang Januar, als alle dann wieder am Arbeiten waren, kam das Ding auf die Titelseite. Und zwar hatte ich den Transformationsfonds damals als Konservationsfonds bezeichnet und das hat dann natürlich ziemliche Wellen geschlagen, mit prompter Antwort auch auf der Titelseite vom Wirtschaftsminister Jürgen Barke, mit direkter Reaktion auch aus der Stahlindustrie und habe daraufhin auch viele verschiedene Gespräche geführt, habe viele Einladungen bekommen, was auch sehr, sehr interessant für mich war. Und ja, was soll ich sagen? Meine Meinung zu damals hat sich unwesentlich verändert, aber das Bild ist etwas kompletter geworden. Ja.
Das ist spannend. Ich finde, das fehlt ja ganz vielen, auch Unternehmern, nämlich ein komplettes Bild zu bekommen. Man hat ja immer nur gewisse Ausschnitte, die man aus seinen Kanälen sich so ziehen kann. Was hast du denn an Puzzleteilen bekommen, die dir vorher gefehlt haben?
Also ich sag mal die Hintergründe zur Entstehung des Transformationsfonds. Ich glaube, ich war nicht die Einzige, der Transformationsfonds damals verkauft wurde als Allheilmittel für die saarländische Wirtschaft. Also so, wir haben einen Strukturwandel, mit dem wir konfrontiert werden, demografische Veränderungen und der Transformationsfonds. So, das ist jetzt die neue Lösung, ja, die Waffe, die Allzweckwaffe. Aber letztlich war ja der Transformationsfonds eigentlich eine Notwendigkeit, die entstanden ist, aus der Situation heraus, dass auf EU-Ebene beschlossen wurde, dass die Stahlindustrie ihre Emissionen drastisch reduzieren muss. Und plötzlich war ja die Frage, so wie kann die Sa Stahlindustrie im Saarland überhaupt in Zukunft weiter bestehen? Es war klar, dass sie eine Umrüstung auf grüne Technologien, in dem Fall eben Wasserstoff, nicht komplett aus eigener Kraft stemmen kann und gleichzeitig noch profitabel sein kann. Und deswegen wurden eben diese Mittel beschlossen. Und diese Fördermittel, die von EU, Bund und Landesseite kamen, dazu kann bestimmt auch Jorge noch ein bisschen mehr erzählen, die wurden in ein Paket gesteckt und dieses Paket wurde Transformationsfonds genannt. Und im Zuge dessen hieß es, naja, wenn wir schon weitere Schulden aufnehmen, weil genau das ist es ja, es sind ja Schulden, die auch irgendwann nochmal getilgt werden müssen, dann können wir daraus ja vielleicht auch noch ein bisschen mehr machen und an anderen Stellen investieren. So, jetzt ist, sage ich mal, die Stahlindustrie nicht per se gerettet, dadurch, dass sie auf Grünstahl umgestellt wird. Die hat immer noch die gleichen Herausforderungen und vielleicht auch stellenweise sogar noch verschärft. Wir haben an anderen Stellen auch Gelder vorgesehen, teilweise schon ausgegeben, die für mich auch keinen wirklichen, also kein gesamtes Bild ergeben. Mir ist der Plan nicht klar. Ja, ich habe die Vision des Saarlandes. Wo wollen wir überhaupt hin damit? Das ist mir momentan immer noch nicht klar. Das heißt, wir haben übermäßige Schulden, wir haben vereinzelte Stellen, an denen Geld ausgegeben wird. Aber eine echte Transformation, wie wir sie uns gewünscht haben, ist für mich daraus nicht absehbar.
Eine spannende Einordnung, wie ich finde. Wenn du als Unternehmerin einen Kredit aufnimmst, um zu investieren, wie müssten denn aus deiner Sicht die Rahmenbedingungen sein, dass diese Investition funktioniert? Vielleicht können wir das
Es
mal
müsste
erörtern.
wirklich einen ganz klaren Return on Investment geben. Und der muss bitte auch möglichst hoch sein. Und an dieser Stelle ist es jetzt so, dass die Investitionen, die getätigt werden, also es geht auch ein bisschen was in die Wirtschaft. Ich sag mal, an der Stelle ist es so, dass Subventionen, ich kann sagen, ich bin keine große Freundin von Subventionen. Subventionen sind vielleicht stellenweise notwendig an bestimmten Stellen, also gerade auch in dem Gründungs- und Startup-Bereich finde ich das total super. Wenn es darum geht, Subventionen in den Mittelstand zu stecken, das weiß ich nicht, muss man sich überlegen, ob das tatsächlich Sinn ergibt. In wirklich absoluten Krisenzeiten kann das sinnvoll sein, aber am Ende des Tages ist immer das Relevante, was Christoph auch schon in diversen Podcasts hier in dem Rahmen genannt hat, der Exportmultiplikator. Und wenn wir es nicht schaffen, auch einfach mal Geld von außerhalb ins Saarland zu bringen, indem wir eine starke Wirtschaft haben, die exportiert Produkte, Dienstleistungen, dann werden wir es nicht schaffen, diese Schulden ohne weiteres zurückzuzahlen. Was
Also
momentan.
genau das, liebe Stella, passiert ja jetzt bei einem anderen Stahlunternehmen. Und ich hatte auch Gelegenheit, mir das genau vor Ort anzuschauen, nämlich in Duisburg. Ich kenne Duisburg, bin da geboren. Meine Vorfahren haben bei ThyssenKrupp gearbeitet, sowohl der aus Ostdeutschland stammende Großvater mütterlicherseits als auch mein Vater. Und das wird nun aller Voraussicht nach verkauft nach Indien. Also das größte Stahlwerk Europas wird jetzt von einem indischen Investor erhalten. In Duisburg, allerdings mit einem Drittel der Belegschaft weniger. Dort wird das, was im Saarland hier passieren soll, nämlich die Direktreduktion des Eisenerzes, in Oman laufen. Und ich war kürzlich im Oman, habe mir das angeschaut. Das wird so laufen. Du kannst also zwei Drittel der Arbeitsplätze erhalten, ein Drittel fällt weg. Im Saarland versuchen wir gerade was Revolutionäres. Wir versuchen gerade alle Schritte der Wertschöpfungskette hier zu behalten. Und das ist der Unterschied. Und da wird auch Geld von außen kommen. Aber, und jetzt bin ich mal ganz hart, Subvention hin, Subvention her, du kannst nicht anstinken, ohne eine Änderung der Philosophie in einer Weltwirtschaft, wo Staatskapitalismus in China und radikaler Eigensinn in USA vorherrschend sind. Da hast du keine Chance. Das war früher in den 50er Jahren möglich. Haben wir nämlich auch Subventionen bekommen, den Marshallplan. Da haben wir sozusagen unter der Ägide der Amerikaner uns sehr, sehr gut entwickeln können hier in Europa, nachdem wir einen Zweiten Weltkrieg erlebt haben, der verheerend war. Und jetzt stehen wir in einer Situation, wo wir eben verstehen müssen, wollen wir Indien, China, USA Ausverkauf, weil wir es aus eigener Kraft mit den bisherigen Mitteln nicht schaffen, oder wollen wir dagegen anstinken? Und das geht eben nur, indem man weise das tut. Ob das im Saarland in allen Fällen so ist, das stelle ich mal dahin. Ja, da bin ich bei dir bei der Kritik, wie man sowas aufzieht. Da gibt es Defizite und die muss man verbessern. Aber die grundsätzliche Frage stellt sich, wo wollen wir hin? Und wenn zum Beispiel dein Unternehmen Informationssoftware verkaufen will für diese Prozesse, die jetzt auch digitalisiert werden müssen, die sich stark verändern, dann brauchen wir einfach Abnehmer. Dann brauchen wir jemanden, der das kauft, das Produkt. Und derjenige ist im Moment Saarstahl Holding und die Dinninger und eben Saarstahl. Und wenn die nicht überleben, können die das nicht kaufen. Das ist der Zusammenhang hier. Und deswegen, ja, im Einzelnen Kritik, aber das große Ganze müssen wir sehen. Und das hat sich sehr, sehr stark verändert in den letzten Jahren. Und der Zustand verschlimmert sich jeden Tag, weil wir Dinge aus USA und China sehen, die eben komplett anders sind. Und Indien auch.
Christoph, willst du antworten oder soll ich?
Du bist der Gast, du hast selbstverständlich das Vorrecht.
Also Jorgo, ich verstehe das total und zu einem gewissen Punkt gehe ich damit an der Stelle. Aber die Differenzierung, erstens, wenn du schon von anderen Märkten sprichst hinsichtlich Stahl, dann müssen wir uns doch die Frage stellen, warum ist denn Europa der einzige Markt, der in der Hinsicht noch geöffnet ist. Wenn wir tatsächlich protektionistische Methoden anwenden möchten in einem offenen Markt, dann wird das nicht funktionieren. Das heißt, wir stecken jetzt Subventionen in die Stahlindustrie in der Hoffnung, Arbeitsplätze zu halten. Erstens wissen wir nicht, ob das eins zu eins klappen wird. Das ist momentan noch die große Frage. Wir haben keine Sicherheit, was die Energie Quellen und Preise betrifft. Das Dritte ist, wir haben ausländische Player, die tatsächlich am Stahlmarkt in Europa aktiv sind, was wir in diesen anderen Märkten nicht haben. Das heißt, wir haben völlig unterschiedliche Rahmenbedingungen. Wir versuchen uns einzelne Elemente zusammenzutragen und zu sagen, ja, aber andere machen es ja auch so. In China, naja, die machen es komplett anders. Wir haben komplett andere Rahmenbedingungen. Und deswegen ist es auch so unglaublich schwer, das zu vergleichen. Ich verstehe, dass wir etwas tun müssen in dem Bereich, wenn wir eine Stahlindustrie weiterhin im Saarland in Deutschland halten möchten. Aber dann reicht es nicht, wenn wir an dieser Stelle auf grünen Stahl gehen und die Umrüstung teilweise subventionieren. Dann müssen andere Rahmenbedingungen auch greifen. Und das
Darf ich
Zweite ist
zurückfragen?
ganz kurz, also meine Dienstleistung. Es wäre schön, wenn ich da auf die Stahlindustrie angewiesen bin. Bin ich nicht. Ich habe andere internationale Kunden, für die ich tätig bin. Und an der Stelle, ich verstehe, dass viele Unternehmen im Saarland abhängen von der Stahlindustrie oder im weitesten Sinne von dieser Wertschöpfungskette abhängig sind. Aber da müssen wir uns ja auch die Frage stellen, warum ist das so und wie können wir in Zukunft weiter differenzieren und auch uns breiter aufstellen, um solche Abhängigkeiten auch gegebenenfalls zu reduzieren und die Wirtschaft tatsächlich zu stärken und resilienter zu machen?
Da bin ich bei dir. Die Frage ist nur, wenn der Stahl wegfällt, und zwar spontan, das geht ganz schnell sowas, was machen wir dann? Also diese Prozesse sind versäumt worden in vielen, vielen Jahren, sich zu diversifizieren. Und was machen wir dann? Und deswegen stellt sich wirklich die Frage, wie kann ich das verhindern, dass das wegfällt? Im Übrigen, wir gehen jetzt nicht ins Detail, aber es sind natürlich maßgebliche Beschlüsse jetzt gefallen, dass dieser Stahl auch Abnehmer findet. Nämlich zum Beispiel in der Automobilindustrie. Kann man sich darüber freuen, kann man sich nicht darüber freuen. Ich sage nur, das Ganze wird jetzt kohärent ausgestaltet Und es ist nicht so, dass man hier einfach Geld zum Fenster rauswirft, sondern da steckt schon ein langfristiges Kalkül hinter. Aber damit bin ich jetzt erstmal ruhig.
Ja, ich will nur auf einen Punkt nochmal hinweisen, nämlich auf die Fragestellung, dass Stella ja sehr schön erklärt hat, wo eigentlich der Transformationsfonds herkommt. Nämlich eben aus der Frage heraus zu sagen, okay, die saarländische Wirtschaft soll unterstützt werden. Und ein Teil des Geldes geht ja dann auch in die saarländische Wirtschaft, beispielsweise eben in die Stahlindustrie. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist und wie erfolgreich das sein wird oder nicht, da können wir ja nochmal drüber diskutieren. Aber ein großer Teil geht eben genau nicht in die Transformation der Wirtschaft oder in die Unterstützung der Wirtschaft, sondern verschwindet über Gießkannen vollkommen intransparent für irgendwelche Wahlgeschenke, weil in 15 Monaten eine Landtagswahl vor der Tür steht und das Ganze nach dem alten Motto Panem et circenses in irgendeiner Form zur Unterstützung dezentral von Schwimmbädern und sonst irgendwelchen Sachen ausgegeben wird, so dass ich sage, naja, der eigentliche Ziel des Transformationsfonds wird ja auch dort nicht erreicht. Ich meine, die gleiche Ebene haben wir auf der Bundesebene auch, wo ursprünglich dann gesagt worden ist, wir müssen die Schuldenbremse schleifen, damit wir in Infrastruktur und in Wirtschaft investieren und wird denn jetzt wirklich mehr investiert und zu 100% investiert oder werden auch konsumtive Ausgaben damit bezahlt? Also lange Rede, kurzer Sinn. Und deswegen war ja die Frage von Thorsten absolut richtig. Wenn ein Unternehmer und hier in dem Moment ein Staat Geld aufnimmt, dann muss es einen Return on Invest geben, weil irgendeiner muss zum Schluss trotzdem die Zinsen bezahlen und irgendeiner muss zum Schluss trotzdem die Schulden zurückbezahlen.
Dann nehmen wir das doch gerade mal auf und versuchen mal einen Schritt weiter zu gehen. Stella, wenn wir auf das Saarland im Jahr 2026 blicken, was müsste denn in diesem Jahr passieren, aus deiner Sicht, damit wir reinen Gewissens sagen können, hier können unsere Kinder noch gut leben?
Ja, ganz, ganz schwierige Frage. Vor allem mit Blick auf das nächste Jahr 2027, was ja ein Wahljahr im Saarland ist. Und ich habe die Befürchtung, dass wir im Saarland zumindest politisch darauf uns darauf vorbereiten werden, diese Wahl tatsächlich zu stemmen. Erfahrungsgemäß ist ja so, dass in einem Jahr vor einer Wahl relativ wenig passiert, vielleicht noch so ein paar, sage ich mal, Maßnahmen, die sich vielleicht auch ganz gut öffentlich wirksam verkaufen lassen. Aber eine echte Veränderung, eine echte Transformation wird es nicht geben. Das glaube ich wirklich, leider, obwohl es das jetzt gerade bräuchte. Wir sind in einer Luxussituation. Wir haben bereits seit einigen Jahren eine Alleinregierung der SPD, die theoretisch, wenn sie den Mut hätte, wenn sie das Rückgrat hätte, sehr mutige Reformen durchsetzen könnte. Sie könnte durchregieren, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, es einem Koalitionspartner recht machen zu müssen und könnte die Weichen stellen für eine Zukunft. Ich sag mal so, vielleicht auch mutig im Sinne von Gerhard Schröder, von dem sie sich ja eigentlich sehr stark distanzieren möchte, mit seiner Agenda 2010 wirklich die Weichen bereitet hat für eine 16-jährige CDU-Regierung, so gesehen ja eigentlich der beste CDU-Politiker war. Und ich glaube, das ist so ein Trauma, dass der SPD immer noch anhaftet, weshalb sie vielleicht auch Angst hat vor mutigen Reformen. Aber genau das bräuchte es jetzt. Wir müssten uns Gedanken darüber machen, wo wollen wir eigentlich hin? Und anstatt in Aktionismus zu verfallen und Reformen ohne Sinn und Verstand umzusetzen, bräuchte es eine Vision. Ich fand es ganz schön, ihr habt in einem vergangenen Podcast schon mal darüber gesprochen, über das Thema Vision, einen, ich sag mal, Leitgedanken. Ja, wo soll das Saarland denn überhaupt hin? Wo soll es stehen in Zukunft? Jetzt kann man sagen, wir picken uns ein Datum, das relativ nah in der Zukunft liegt, 2030. Das ist natürlich sehr ambitioniert. Fassen wir es doch vielleicht etwas weiter, 2040. Was wollen wir denn bis 2040 erreicht haben? Ich würde mir wünschen, dass eine Regierung, welche auch immer, das Leitbild Saarland 2040 erstmal ausgestaltet, ausschmückt, sich Gedanken darüber macht, wollen wir beispielsweise eine Modellregion werden für besonders schnelle Genehmigungsverfahren? Wollen wir zum Vorbild werden auf Bundesebene, auf europäischer Ebene? Wollen wir es bis dahin vielleicht sämtliche Amtsgänge digitalisiert haben? Wollen wir die Prozesse so weit automatisiert haben, dass man binnen Sekunden ein Unternehmen gründen kann und binnen Minuten vielleicht andere Genehmigungsverfahren im baulichen Bereich, was auch immer, beantragt und auch genehmigt haben kann. Das wäre so eine Vision, die aus der sich dann andere Maßnahmen ableiten könnten. Da könnte man sagen, beispielsweise, wir wollen in einen Wahlkampf starten mit der Ambition, in Zukunft weniger Ministerien zu haben. Vielleicht nur 4 Kernministerien, in denen die Aufgaben etwas anders aufgeteilt sind, die schlanker sind, agiler und gleichzeitig aber auch mit einer klaren Perspektive, wo wir hinwollen. Das ist das, was ich mir wünschen würde. Jetzt ehrlicherweise muss man sagen, eine Alleinregierung ist ein Luxus, den es so in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr geben wird. Das heißt, es wird ja voraussichtlich, zumindest sieht es danach aus, eine Koalition zwischen SPD und CDU geben, mit einer starken AfD voraussichtlich in der Opposition. Jetzt wäre natürlich der nächste Schritt, wenn man es ganz mutig angehen würde in 2026, der, dass man sagen könnte, naja, wie wäre es denn, wenn SPD und CDU diese Vision gemeinsam ausdefinieren, wenn sie sich zusammensetzen, Gespräche führen und an einem gemeinsamen Bild arbeiten, anstatt, sage ich mal, gegenseitig aufeinander rumzuhacken und sich in irgendwelchen, meiner Meinung nach, völlig überholten Ideologien festzufahren, die in der heutigen politischen Welt keine Abnehmer mehr finden und nicht mehr zeitgemäß sind. Und dann bleibt natürlich noch die große Frage der FDP, wie möchte die sich positionieren und auch die Grünen in diesem Kontext? Ich glaube, da ist Raum, ich glaube, da ist durchaus Platz, um das zu tun. Dafür braucht es aber erstmal den Mut auch, glaube ich, sich an einen Tisch zu setzen, offen darüber zu sprechen, zu sagen, hey, auch mit Blick auf den Wahlkampf, der nächstes Jahr ansteht, lasst uns doch 2026 an einem Strang ziehen, tatsächlich gemeinsam auf eine gemeinsame Vision einzahlen und die dann auch im kommenden Jahr mit Leben füllen. Das wäre mein Wunsch.
Diesen Wunsch hatte auch schon mal jemand anderes und der Wunsch wurde ja erhöht und auch schon umgesetzt, nämlich in Skandinavien, dass dort, ich glaube, es ist Dänemark, alle Parteien der sogenannten Mitte, unabhängig davon, ob sie Regierungsverantwortung tragen oder nicht, sich zusammengeschlossen haben, um alle die Entscheidungen zu treffen, die notwendig sind, damit das Land Zukunft hat. Die Einschätzung, die du ja schon gegeben hast zur Landtagswahl 27, ich gucke jetzt mal schnell in die Runde, glaube, die teilen wir alle. Die CDU und SPD werden die Regierung stellen. Wir werden eine Oppositionspartei mit der AfD haben, die stark ist, ohne Personal und Themen zu haben. Und wir werden dann vielleicht noch ein oder zwei Parteien, hoffentlich, in diesem Parlament sitzen haben, die im Moment aber noch unter ferner Liefen sind. Und so stellt sich dann auch die Frage, wann beginnt die GroKo dann, falls es eine GroKo sein könnte, vielleicht überholt die AfD ja noch den einen oder anderen der beiden. Wann könnte die GroKo denn die Arbeit aufnehmen? Am besten jetzt schon, denn es gibt keine Zeit zu verlieren.
Ja, aber das Schlimme ist ja, wenn ich Leute frage, kennt ihr eigentlich einen Politiker der AfD? Und du hast gerade gesagt, die werden wahrscheinlich noch stärker. Die meisten sagen, nee, ich kenne keinen. Das ist eine richtige Gefahr, dass wir hier Parlamente haben, die voll von Leuten sind, die gar nichts von Politik verstehen oder gar nicht diese Visionen teilen. Und insofern, ich teile, Stella, deine Auffassung tatsächlich, dass es diese gemeinsame Vision geben muss, geben wird. Wir haben in unserem letzten Podcast eine Partei genannt, die wir jetzt noch nicht genannt haben. Das ist das BSW. Weil es eventuell ein Auffangbecken für total Unzufriedene ist, die das irgendwie weg von der AfD ziehen. Also ich würde es mal anders ausdrücken. Ich sehe gerade eine Radikalisierung der Mitte. Also ich sehe, dass in der Mitte eine Wut entsteht über die Dinge, wie sie laufen. Nicht nur im Saarland. Wir haben ein verheerendes Jahresende des Bundeskanzlers erlebt, ja, auf europäischer und auf internationaler Ebene. Verheerend, muss man einfach so sagen. Das ist eine Riesenniederlage. Jedenfalls fühlt es sich so an. Und das macht die Mitte immer wütender. Und all die Prozesse, von denen wir hier sprechen, 2040, ich bin bei dir, wir brauchen eine Vision 2040. Aber dann müssen wir doch mal anfangen zu reden. Und jetzt komme ich mal zurück zu unserem Anfangsthema. Wasserstoff-Hub, das ist wenigstens eine Vision, ja. Da kann man sich streiten, wie man es nochmals, man kann sich streiten, wie man es ausgestaltet. Aber es ist eine Vision. Und das wäre etwas, wo man sagt, wie steht denn die digitale Wirtschaft dazu? Wie steht denn die arbeitende Wirtschaft dazu? Wie stehen denn die Intellektuellen dazu? Tun wir aber nicht. Wir führen die Debatte nicht. Da sehe ich ein Defizit. Und da möchte ich euch einfach einladen, nicht zu sagen, blöde Subventionen und Wasserstoff sind Subventionen. Nein, man kann auch ganz anders dahin gehen. Aber lass uns doch diese gemeinsame Vision dann auch mal finden. Und lass uns nicht nur darüber schimpfen, sondern entweder was Eigenes aufziehen. Ja, Stella, du sprachst von der FDP. Oder eben in die großen Parteien reingehen, nicht als Mitglied, sondern als Diskutant, Mitdiskutant und sie auffordern, das zu tun. Das ist jetzt, glaube ich, angesagt, dass wir Initiativen starten, die die Radikalisierung der Mitte auch ja versinnbildlichen, zeigen. Denn so kann es echt nicht weitergehen. Ich bin da teilweise jetzt auch so wütend, ja, und spüre diese Wut auch um mich herum, dass irgendwann diese Radikalisierung der Mitte sich Bahn bricht und dann eben alles lahmlegen will. Das höre ich auch, dass Leute sagen, ja, dann lieber alles kaputt machen, anstatt so weiter. Das ist eine Riesengefahr. Und deswegen lass uns da mal Wege finden, das konstruktiv, ich sag mal, die Wut konstruktiv in der Mitte zu nutzen.
Ich probiere das mal ein Stück weit in eine Richtung zu lenken, Stella, in deine nämlich. Ich finde die Idee einer Vision 2040 absolut richtig. Die hatten wir auch schon mal im Saarland mit Vision 2030, sind allerdings nicht ganz dort angekommen, wo die Vision hätte hinleiten können. Und wenn ich mir die Branchen angucke, die wir im Land haben und von denen wir nicht wissen, wo die Reise denn überhaupt hingehen könnte, weil die Welt so schnelllebig geworden ist, wie sie ist, bin ich überzeugt davon, dass wir auf anderes gucken müssten. Und ich habe mir mal schnell noch mal was rausgesucht, was ich schon mal vor wenigen Wochen mit ein paar Unternehmern aufgeschrieben hatte. Wir hatten nämlich das gleiche Thema. Und wir sind dazu übergegangen zu sagen, wir müssen in der Wirtschaftspolitik hin zu einem Paradigmenwechsel, nicht mehr über Branchen und Unternehmensgrößen oder einzelne Projekte reden, geschweige denn von Subventionen, da teile ich deine Einschätzung, sondern über übergeordnete Standortfaktoren, die die Wirtschaft stark machen. Wir reden immer von dem Land mit kurzen Wegen, wir haben sie aber nicht. Deswegen würde ich gerne mal drei große Themenblöcke mit in die Diskussion jetzt reingeben. Erstens, eine Stärke des Saarlandes ist die Lebensqualität, nämlich wir haben hier mehr Zeit und mehr Möglichkeiten. Ich habe gerade dieser Tage mit einer Angestellten gesprochen, eines Autohauses, die mal in Köln gelebt hat, die einen Bruder in Wiesbaden hat und die sagt, naja, hier kann ich mir in der Tat meine eigenen vier Wände leisten und ich kann für das Geld, was ich verdiene, mir auch noch was erlauben. Also diese Lebensqualität stärker zu vermarkten, könnte ein USP werden. Zweitens, die Netzwerke mit kurzen Wegen und großer Wirkung. Also nochmal viel stärker in Richtung Cluster-Management gucken, von Industrie über Handwerk bis hin zu Startups. Und drittens, diese berühmten kurzen Wege dann auch wirklich als Wettbewerbsvorteil zu nutzen, die Geschwindigkeit als Wettbewerbsvorteil zu nutzen, also den Abbau von Bürokratie, ich mag das Wort, ich kann es auch nicht mehr hören, ich mag das Wort nicht mehr, den zur Chefsache zu machen und Fristen und Verbindlichkeiten mal so abzusichern, dass wir es umdrehen. Ne? Baden-Württemberg macht das auch schon. Ne? Nach 3 Monaten gilt ein Vorhaben genehmigt, wenn die Behörde sich nicht gemeldet hat. Insofern gibt es, glaube ich, da genügend Ansätze, die man auch jetzt schon tun könnte. Also zusammengefasst, erstens Lebensqualität, zweitens Netzwerke, drittens kurze Wege. Das will ich zur Diskussion geben.
Stella. Ja, ich glaube, also bei der Lebensqualität, das ist schwer zu widersprechen. Wir genießen es ja alle. Und das ist mir aber zu kurz gegriffen, weil das ist auch das, was immer nach außen hin kommuniziert wurde. Ja, im Saarland, ne, da lebt sich ja ganz gut. Ja, ja, gut, okay, das reicht aber vielleicht auch nicht, um tatsächlich Saarland-Marketing zu betreiben und auch beispielsweise Fachkräfte, interessante Unternehmen und so weiter anzulocken. Das ist mit Sicherheit eine Komponente, die da mit reinspielt. Ja, ich würde sie nicht so sehr in den Vordergrund stellen, sondern eher schauen, wie wir die anderen beiden Themen stärken können. Netzwerke, naja, gut, das ist Vor- und Nachteil zugleich. Das Problem oder der Vorteil im Saarland ist, jeder kennt jeden. Der Nachteil ist gleichzeitig, jeder kennt jeden und hat vielleicht auch mal irgendeine Erfahrung gemacht mit jemand, mit dem man sich dann plötzlich nicht mehr so gut versteht und daraufhin eine Parallelstruktur entwickelt, weshalb wir unglaublich viel redundante Verbände, Strukturen im Saarland haben, die eigentlich alles das Gleiche machen wollen, aber es nicht schaffen, ihre Kräfte zu bündeln. So, da wäre jetzt mein Appell auch, und das betrifft bei weitem nicht nur die Politik, sondern alles auch, was drumherum passiert, dass wir es tatsächlich mal schaffen, diese Differenzen zu überwinden und an einem Strang zu ziehen. Weil genauso wie die Parteien das machen müssten, müssten wir auch im Bereich des Ehrenamts, im Bereich der Wirtschaft, in den verschiedensten Bereichen an einem Strang ziehen und schauen, dass wir unsere Kräfte bündeln. Wir sind zu klein, um uns zu zerfasern im Saarland. Aber genau das machen wir seit Jahrzehnten. Und wenn wir es schaffen, dann auch noch Bürokratie abzubauen. Thorsten, das ist ein ganz, ganz Wunderpunkt, den du da angesprochen hast. Andere Bundesländer haben genauso viel Bürokratie, aber sie haben auch einfach größere Organe, um das Ganze auch stemmen zu können. Bei uns ist es so, dass unsere Ämter, also ich sag mal, es ist einfach Verwaltungsbashing zu betreiben, aber die Menschen, die dort arbeiten, da gibt es ja durchaus sehr, sehr motivierte und auch sehr fleißige Menschen, aber die Ämter sind einfach überlastet. Das ist wirklich, wir sind an den Kapazitätsgrenzen und schon weit darüber hinaus. Notare im Saarland haben einen absolut schweren Stand, die sagen, naja gut, was sollen wir tun? So, wir versuchen es dann zwar auf dem direkten Weg, aber Genehmigungsverfahren dauern so lange, nicht weil es keiner bearbeiten möchte, sondern weil sie zulegen, weil die Prozesse dahinter eben einfach nicht effizient sind, nicht gut funktionieren. Also das wäre so ein erster Punkt, an dem wir wirklich eine riesige Erleichterung schaffen könnten. Und dann könnten wir nämlich auch, glaube ich, aus dem zweiten Part, aus den Netzwerken und aus den kurzen Wegen tatsächliche Effizienzen ziehen, wenn es im Hintergrund, also wenn die Verwaltung einfach smooth durchlaufen würde. Das ist eine große Aufgabe, die uns bevorsteht. Und das ist eine Aufgabe, die Effizienzsteigerung, die Automatisierung der Verwaltung, die Digitalisierung der Verwaltung, das ist eine hoheitliche Aufgabe der Politik und diesem Thema muss sich tatsächlich jemand einfach mal auch annehmen und es zu seinem Hauptthema machen, mit der Ambition zu sagen, wenn wir nach einer Legislaturperiode, wenn wir durchregiert haben, dann, weiß ich nicht, haben wir es geschafft, beispielsweise keine neuen Stellen in der Verwaltung mehr aufzubauen, sondern tatsächlich de facto abzubauen durch Menschen, die in Rente und in Pension gehen und diesen Staatsapparat eben auf, weiß ich nicht, 40% zu reduzieren, dessen, was er momentan tatsächlich ist. Das wäre ein ambitioniertes Ziel.
Also ich bin dabei, ja. Das ist ein altes FDP-Thema, überhaupt keine Frage. Mir fehlt nur die Vision. Es reicht eben nicht zu sagen, wir machen alles schneller, alles kürzer. Mir fehlt die Vision. Und ich fand einen Punkt, den du, Thorsten, angesprochen hast, die Lebensqualität, so wichtig. Warum machen wir das nicht zum Staatsziel? Warum machen wir nicht im Saarland das, was Bhutan in seiner Verfassung gemacht hat, nämlich das Bruttonationalglück, bei uns wäre es das Bruttoregionalglück, zum Verfassungsziel. Das heißt dann eben auch, dass man sich darauf ausrichtet, dass alte Menschen eben zu Weihnachten und darüber hinaus nicht allein sind, dass man sich drum kümmert. Das ist eine Dienstleistung. Das ist dann etwas, was wiederum Arbeitsplätze, erst ein Ehrenamt, dann vielleicht später Arbeitsplätze, Dienstleistungen ermöglicht. Was ich sagen will, ist, wir brauchen eine Idee. Es reicht nicht, einfach alles zu kürzen. Wir brauchen die Idee. Mir gefällt das Thema Baden-Württemberg alles umdrehen. Mir gefällt auch der Ansatz Dänemark, alle reden miteinander. Aber du brauchst trotzdem ein Ding. Und in unserer saarländischen Verfassung Glück festzuschreiben als Ziel, hört sich völlig abgedreht an, hat aber viele Konsequenzen, die uns dann eben alle um das qualitative Wachstum, weil das ist klar, Wachstum muss es sein. Und alles, was wir hier beschreiben, zeigt mir noch nicht, wie Wachstum entsteht. Wachstum muss es sein, aber eben qualitatives Wachstum. Ich würde gerne so eine Diskussion führen, lass mich auch gerne eines Besseren belehren, aber mir fehlen die Ideen. Und ich habe jetzt schon zwei Ideen, ne? Wasserstoff-Hub, Glücksregion. Wir brauchen inhaltliche Ideen, um die 2040 man die Vision definieren und orientieren kann.
Naja gut, man könnte das Ganze noch ergänzen. Also Wasserstoff-Hub ist natürlich ein ambitioniertes Ziel. Finde ich gut, wenn es funktioniert. Dadurch, dass es ein europäisches Thema ist, finde ich sehr ambitioniert. Also bin mal gespannt, wie weit wir da kommen an der Stelle.
Ist machbar.
Du sagst, es ist machbar, alles klar. Ich glaube, die Bürokratie, natürlich ist das ein Thema, das jetzt vielleicht nicht per se in einer Vision mündet, aber man könnte es durchaus zu einer Vision ausgestalten in dem Moment, in dem man sagt, wir werden das Singapur Europas. Wir werden es schaffen, so einen smoothen Verwaltungsapparat zu haben, dass hier alle Genehmigungsverfahren plötzlich komplett digitalisiert sind, binnen Minuten gehen, aus dem Ausland getätigt werden können. Und zwar so, dass wir, dass es besonders einfach wird im Saarland, internationale Niederlassungen von Unternehmen anzusiedeln, dass wir zum absoluten Gründungsmecker werden, weil es hier einfach so leicht geht, weil man hier so schnell weil man hier alles so schnell durchbekommt und ja, vielleicht auch ganz schnell an Gelder kommt. Das wäre eine Vision, die sich durchaus mit dieser Bürokratiekomponente verbinden ließe und die auch ambitioniert wäre und sich bestimmt auch mit einer Wasserstoff-Hub und einer Glücksvision kombinieren ließe.
Absolut, absolut.
Du könntest das Ganze ja wirklich in ein Bild packen, in dem du sagst, okay, bei uns sind auch die Grundstücke noch etwas günstiger. Bei uns sind die Wege wirklich kürzer, denn wenn du in einer Region wie Köln oder wo auch immer auf der Straße bist. Und Stella, du bist viel unterwegs. Das sehe ich ja auch in Luxemburg. Dann stehst du dauernd im Stau. In Saarland wird das zwar auch nicht besser, aber es ist trotzdem noch im Vergleich relativ gut. Also das heißt, du hast auch Zeitersparnisse auf der Straße. Du hast Zeitersparnisse, weil die Bürokratie wegfällt. Du hast Zeitersparnisse, weil du es digitalisiert machen kannst. Es ist kostengünstiger. Dadurch entwickelt sich auch eine gewisse Dynamik. Das hat dann wieder was mit Lebensqualität als solches zu tun. Und du könntest daraus ein wirklich schönes Bild mit einer Zukunftsvision Saarland machen, was dann auch zu einem starken, wirtschaftlich starken Saarland wird. Also insofern finde ich das von dir Skizzierte. Wir fangen mit dem Thema Digitalisierung schnell, kundenfreundlich, serviceorientiert an, eine tolle Vision, die man aufbauen könnte.
Und ich will noch eines ergänzen, man muss ja nicht immer alles neu erfinden. Nicht allzu weit entfernt von uns lebt ein Mensch mit dem Nachnamen Macron und der hat seiner Verwaltung mitgegeben, künftig wirtschaftsfreundlich zu sein. Ich wiederhole. Der Chef selbst sagt, bei uns ist die Verwaltung ab sofort wirtschaftsfreundlich. Auch das hat was mit Vision und mit Leitbild zu tun. Und was man so aus Frankreich hört, ist, dass es funktioniert. Also es muss erst einmal jemanden geben. Also das Führerprinzip funktioniert ja in jeder Gruppe immer noch. Es muss jemanden geben, der es in die Hand nimmt, der den Takt vorgibt und der dann auch dafür sorgt, dass es umgesetzt wird. Stella, wenn wir in die politischen Systeme reinblicken, Aus der Erfahrung heraus würde jemand, der dort sich jetzt rumtummelt, eine Vision 2040 vielleicht erarbeiten können und der wird dann so die berühmten und bekannten Player, die es gibt, dann zu Arbeitskreisen zusammentrommeln. Also dann sitzt der IHK-Hauptgeschäftsführer mit dem Handwerkskammer-Hauptgeschäftsführer zusammen und der Arbeitskammer-Hauptgeschäftsführer und die, die man alle dann halt so kennt, also die Gremien, bekommen dann neue Arbeitsgruppen. Wie müsste denn aus deiner Sicht ein solcher Prozess aufgebaut sein, dass man ein Leitbild 2040 entwickeln kann, das auch in der Breite getragen wird?
Ja, also du hast gerade gesagt, diese Arbeitsgruppen, die gibt es ja eigentlich schon. Das ist das Traurige daran. Es gibt so viele Arbeitsgruppen, aber es gibt keine verbindlichen Ergebnisse. Das heißt, es wird dann irgendein Papier nochmal verfasst, in eine Schublade gesteckt, dann wird ein schönes Pressefoto gemacht und weiter geht's wie bisher. Also das heißt, wie schaffen wir Verbindlichkeit in diesen Themen? Ich glaube, das geht vor allem, indem wir kommunikativ in die Offensive gehen. Also in Richtung Bürger diese Vision möglichst konkret, möglichst plastisch auszugestalten. Das heißt, ein ganz, ganz klares Bild, sodass, wenn man, weiß ich nicht, irgendjemand nachts um vier weckt und ihn fragt zur Vision Saarland 2040, dass er das wirklich im Schlaf runterrattern kann. Das muss so plastisch und nahbar sein, dass jeder etwas damit anfangen kann. Und das ist aber auch die Gefahr natürlich für die Politik, weil das macht es dann plötzlich verbindlich und an verbindlichen Ergebnissen kann natürlich auch die Leistung eines jeden einzelnen Politikers gemessen werden. Jetzt braucht es dann eben auch Menschen, die dahinter stehen, die sagen, hey, darauf habe ich Bock, ich stehe dazu. Und wenn ich vielleicht eine Abweichung von 10 oder 20% habe am Schluss, dann bitte nehmt es mir nicht krumm, aber ich habe es probiert und die 80% habe ich aber geschafft. Das ist das, was ich mir wünsche. Dafür braucht es diese Arbeitsgremien, klar wird es die auch brauchen, aber es braucht vor allem Menschen, die sich diesen Themen annehmen. Es braucht Menschen, die das zu ihrem Hauptthema machen, die das als Mission für sich selbst aufgreifen und dann sagen, ja, genau diesen Weg gehe ich jetzt konsequent in den nächsten 5 Jahren. Oder wie seht ihr das? Ihr habt die Politikerfahrung.
Ja, ich glaube, dass ein Stück weit das Problem einfach ist, dass es natürlich auch Menschen gibt, die mittlerweile seit 10, 20, 30, 40 Jahren in der Politik sind und sich eigentlich nichts anderes vorstellen können. Also schwätzen die Leute nur nach dem Mund, damit sie irgendwie wiedergewählt werden, haben keine eigenen Visionen und kommen auch aus ihrem üblichen Trott als solches nicht raus. Also insofern werden die üblichen Personen, wie du es gesagt hast, angesprochen, die üblichen Gremien einberufen und du machst immer wieder das Gleiche und deswegen kommt auch immer wieder das Gleiche irgendwie dabei raus. So, statt eben mal aus dieser Geschichte auszubrechen und zu sagen, was haben wir denn für interessante Entwicklungen, die außerhalb des Saarlandes irgendwie stattfinden? Welche anderen Ideen könntest du denn machen? Wie könntest du denn mal gegen den Strich bürsten und nicht nur immer das ausgetretene Alte dementsprechend zu versuchen? Und das ist genau die Frage, wie können wir da Menschen auch begeistern, für die Politik heute keine Option ist. Also für dich persönlich ist ja Politik, selbst wenn dir morgen jemand anbieten würde, du darfst Staatssekretärin oder Ministerin werden. Ja, du bist Unternehmerin, du kannst dir das gar nicht leisten, in die Politik zu gehen. Aber wie können wir trotzdem solche Menschen wie dich da Politik attraktiv machen, dass du dich wirklich einbringen kannst. Und du hast wahnsinnig viel um die Ohren. Also muss es für dich auch etwas sein, wo du sagst, ich kann Dinge verändern und ich kann nicht nur in irgendwelchen Labergremien irgendwas erzählen und anschließend gibt es ein schönes Pressefoto, wie du es eben gesagt hast, und es wird versenkt, sondern du musst das Gefühl haben, dass du wirklich auch einen Input setzen kannst. Und wie kann man dann, ich nenne das so schön, institutionelle Arrangements finden, dass man sagt, es wird attraktiv für die Stella Pazis dieser Welt, sich im Saarland zu engagieren, damit sich wirklich was verändert.
Ja, und dann aber auch also ich sag mal, eine SPD hätte ja die Möglichkeit gehabt, vielleicht auch ein Kabinett außerhalb der Parteikreise zu besetzen. Das hätte auch Größe bewiesen und Stärke, wenn sie das getan hätten. Stattdessen war jeder, der in irgendeiner Form Parteibuch hat, hat jetzt irgendeinen Posten, weil die natürlich auch in der Alleinregierung vor der Situation standen, dass sie unglaublich viele Positionen befüllen müssen. Also ich sag mal so, Christoph, prinzipiell ja, das ist, glaube ich, so ein zweiseitiges Ding. Das eine ist, wie schaffen wir es, Politik tatsächlich nochmal oder das politische System attraktiv zu machen für Menschen, die vielleicht vorher nicht in der Politik unterwegs waren. Aber das andere ist ja, dass es auch den Mut braucht und das Vertrauen und auch die Vision der politischen Parteien, auch Menschen vielleicht nach Kompetenzen und nicht unbedingt nur nach Parteibuch zu besetzen.
Definitiv. Das ist entscheidend. Das ist ganz entscheidend. Lass uns daran arbeiten.
Lass uns daran arbeiten. Damit haben wir ein Motto für 26. Lass uns daran arbeiten, dass wir eine Vision für das Saarland 2040 entwickeln. Vielleicht können wir hier mit dieser trauten Runde ja unseren Teil dazu beitragen. Damit hätten wir dann auch genug zu tun in der Saarfrage 2026. Liebe Stella, vielen lieben Dank, dass du mit uns gemeinsam den Jahresauftakt gemacht hast. Vielen Dank für spannende Impulse und vielen Dank für dein Engagement.
Vielen Dank für die Einladung.
Alles Gute für 2026.
Das war die Saarfrage. Sie haben Wünsche, Kritik oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns unter info@drico.media. Bewerten Sie uns gerne, empfehlen Sie uns gerne weiter, denn dann haben wir die Möglichkeit, die Saarfrage auch mit vielen anderen zu diskutieren. Und wir tun dies alles im Sinne unseres Landes.